Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Sie hören gleich einen Mitschnitt von unserem Dossier Sommerfest. Am 26. Juni haben wir dort über die dunklen Seiten der Gastronomie gesprochen und unser neues Magazin Gruß aus der Küche, ein investigativer Gastroguide, vorgestellt. Zu hören sind Dossier-Chefredakteur Georg Eckelsberger, Redakteur Markus Hagspiel, Jenny U., Redakteurin Muskan Bajwa und Expertin Melissa Nielsen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Wenn Sie werbefreien Journalismus unterstützen möchten, werden Sie Dossier-Mitglied. Das geht über die Website crowdfunding.dossier.at.
Lieber Markus, du bist so ein bisschen der Grund, warum es dieses Magazin gibt. Und ich wollte dich einmal fragen, wir haben uns jetzt in den letzten Wochen schon sehr gut kennenlernen dürfen. Ich habe dich kennengelernt als einen wahnsinnig, wenn wir in der Fußballwelt bleiben, du bist ein Redakteur mit einem investigativen Zug zum Tor, wie ich das selten erlebt habe. Und du hast dich aus irgendeinem Grund aufs Gastro-Thema eingeschossen. Ich wollte dich mal fragen, gehst du eigentlich wahnsinnig gern essen?
Tatsächlich schon, ja. Also jetzt nicht unbedingt in die Sterneküche, aber ich liebe es, essen zu gehen, trinken zu gehen. Also bin grundsätzlich der Gastronomie sehr wohlgesonnen.
Es werden einige hier im Raum und auf unseren Livestreams schon von Recherchen von dir gehört haben, die du auch vor deiner Zeit bei Dossier schon veröffentlicht hast, weil die einfach sehr große Wellen geschlagen haben. Stichwort Konstantin Filippo, zum Beispiel die Skandale in seinem Sterne-Restaurant, aber eben auch zum Beispiel die Recherche zum Hotel Interalpen bei Dossier. Wie kommt man dazu, so intensiv über die Gastro zu berichten?
Eigentlich war es ein Zufall. Jetzt im Nachhinein, es war so, dass ein Bekannter von mir hat mal in Wirr gearbeitet. Das war quasi die erste Recherche, die ich gemacht habe für die Wiener Zeitung damals. Und der hat mir dann mal erzählt, irgendwie wie die Chefs ungefähr drauf sind. Und das war spannend. Am Anfang natürlich noch viel Gerüchte und ich wusste noch nicht genau, was dahinter steckt. Aber ich dachte mir, das ist es irgendwie wert, da mal genauer hinzuschauen und habe dann irgendwie angefangen, nach Kontakten zu fragen und so quasi diese Recherche auf den Boden gebracht. Und das war dann halt recht arg. Also die haben da damals unter anderem auch einen Koch verprügelt, sind auch dafür vor Gericht gestanden. Und ja, nachdem wir das veröffentlicht haben, war einfach das Echo recht groß von der Öffentlichkeit und mich haben da extrem viele Hinweise erreicht. Und seither irgendwie liegen diese Hinweise rum. Manche konnte man dann irgendwie auf den Boden bringen, andere nicht, wie du weißt und sicher auch viele andere hier. Es ist nicht immer so einfach, das dann auch wirklich konkret berichten zu können. Und jetzt hatte ich die Ehre, mit euch einigen von diesen Hinweisen genauer nachzugehen.
Hat dich das überrascht, dass, weil ich meine, dass wir ist jetzt, wir berichten ja oft über Dinge wie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal die OMV oder Red Bull, Weltkonzerne, die jeder kennt. Das Wir ist ein relativ kleines Lokal in Wien und dennoch hat das so große Wellen geschlagen. Hat dich das überrascht oder hast du das erwartet?
Ja, es hat mich voll überrascht, ja. Ich glaube, ein Grund dafür ist auch, dass einfach so viele Leute schon einmal in der Gastronomie gearbeitet haben und dadurch relaten konnten irgendwie. Okay, man kennt halt und hat das oft ein bisschen so abgetan mit Gastro halt. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Grund ist, warum so viele Leute dann kommentiert haben, was damit anfangen konnten. Und auch tatsächlich im Wir selber haben extrem viele Leute gearbeitet, weil die meisten bleiben halt 2-3 Monate und fast jede Person hatte was zu erzählen. Ich hatte da dann am Ende von der Recherche, es waren dann insgesamt 2 Texte dazu, mit über 40 Personen gesprochen und wirklich jede einzelne hatte sozusagen eine Geschichte, die eigentlich schon berichtenswert war.
Es gibt gleichzeitig relativ wenig dieser Berichte, zumindest so in meiner Wahrnehmung. Hast du dafür auch irgendeine Erklärung?
Ja, und ich glaube, das wird man eh auch dann lesen. Das hat sich an die Sahel genauer angesehen. Die hat sich dann den größten, also nochmal vielleicht kurz zum Anfangspunkt. Ein Mitgrund ist auf jeden Fall, die Gastronomie präsentiert sich deutlich besser, wenn man so möchte, deutlich glamouröser, als es dann hinter den Fassaden ausschaut. Und dabei spielen die Gastromedien, also so Branchenmagazine, eine meines Erachtens sehr entscheidende Rolle. Dort gibt es nämlich keine Kritik an diesen Betrieben. Das bedeutet, selbst wenn eben solche Dinge aufgedeckt werden, wie bei einem Konstantin Filippo, der jetzt in Österreich doch zu den bekanntesten Köchen gehört, dann findet man in manchen dieser Magazine gar nichts darüber. In anderen Magazinen wird er verteidigt und die Recherchen werden als Blödsinn abgetan, ohne dass man sich wirklich damit beschäftigt. Und genau, das ist sicher ein Mitgrund dafür, dass das so lang quasi die Dinge auch im Hintergrund gelaufen sind und auch sich solche Missstände entwickeln konnten, aus meiner Sicht. Und die Sahel, glaube ich, hat da sehr gute Einordnung für das auch geschrieben und dem sehr akribisch auf den Grund gegangen.
Bevor wir zu den anfangen, ein bisschen über die Ergebnisse dieser Recherche zu sprechen, wir arbeiten bei Dossier ja immer recht strukturiert. Es gibt immer so etwas wie einen Rechercheplan. Das ist halt so fast so ein bisschen einen wissenschaftlichen Touch. Was war für dich? Und du bist ja wirklich, das auch, da muss man auch sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Du bist ja wirklich mit dieser Recherche eigentlich, mit diesem Ansatz bei uns gelandet, bei Dossier Anfang dieses Jahres. Was war so deine Ausgangsfrage oder so deine zentralen Fragen, die du bei dieser Recherche beantworten wolltest?
Es war einfach ich finde, das beste Bild ist diese glänzende Fassade, die man hat. Wir alle kennen Lokale, wir gehen da gern hin, ich inklusive. Und man würde irgendwie nicht erwarten, dass dort, wo es irgendwie den Leuten, den Gästen, so wie mir, so gut geht, dass es da eigentlich oft den Mitarbeitenden einfach scheiße geht, wenn man es mal ein bisschen gröber ausdrückt. Und ich fand dieses Schein und Sein, quasi dieser Unterschied, finde ich generell oft spannend. Und das, glaube ich, lässt sich auch journalistisch gut erzählen. Und ja, ich glaube, das war dann so ein bisschen das Konzept auch am Anfang, was ich mitgebracht habe, dass man mal eben hinter diese scheinende Fassade blickt.
Wir werden jetzt mal, die Mitglieder im Raum werden dieses Magazin ja vielleicht sogar schon im Postkasten gehabt haben heute und vielleicht schon reingeschaut haben. Hier im Raum liegen auch ein paar auf. Aber wir werfen jetzt mal einen Blick ins Inhaltsverzeichnis, das kommt sicher auch gleich wieder hier auf der Diashow. Highlights, würde ich sagen, dieses Magazins an. Du hast an einer Geschichte gearbeitet, gemeinsam mit der Kollegin Ea Capella, die, so viel Einblick hatte ich, von Anfang an eigentlich die war, wo wir gesagt haben, das wird schwierig. Die Geschichte heißt Cash Only. Cash Only kennen vielleicht manche von eigenen Restaurants und Lokalbesuchen. Das ist etwas, was einem gerade in Wien relativ häufig begegnet. Vor allem dann, wenn man die Rechnung bittet und dann draufkommt, okay, hier ist Cash Only, man hat nichts einstecken und muss schon mal schauen, wo ist der nächste Bankomat. Hinter diesem Phänomen steckt mehr. Ex-Mitarbeiterinnen berichten von Schwarzarbeit und eigenwilligen Bargeldregeln in Wiener Szenelokalen. Nun ermittelt die Finanz. Markus, kannst du mal was zu der Recherche sagen? Worum geht's da und was habt ihr rausgefunden?
Es geht um einen, wenn man so möchte, geheimen Gastro-Giganten in Wien. Geheim aus dem Grund, weil ihn niemand kennt. Er ist medial im Hintergrund immer geblieben. Wenn man sich aber die Firmenbücher anschaut, was die Ea sehr genau gemacht hat, dann kommt man drauf, dass er bei extrem vielen bekannten Lokalen eigentlich der Besitzer ist und auch sehr lange der Geschäftsführer war, also auch der Gewerbliche, wenn man da kurz jetzt das rechtliche Wording verwendet. Und das sind Lokale, die, glaube ich, viele kennen, zum Beispiel das Café Drexler oder die Pizza Randale oder die Weinschenke am Karmelitermarkt oder das Teva, das Schwein im 7. Bezirk und so weiter und so fort. Und wir sind da einfach auf ein sehr interessantes Firmennetzwerk dann gestoßen im Zuge von der Recherche. Vielleicht noch kurz zum Ersthinweis, den hatte ich schon seit Jahren herumliegen. Aber diese Recherche ist einfach sehr, sehr schwierig gewesen, auf den Boden zu bringen. Und am Ende konnten wir dann aber aufzeigen, dass in diesem Firmenimperium sehr viel dubiose Dinge irgendwie vorherrschen. Das ist ein sehr intransparentes Firmenkonstrukt. Und was wir auch konkret nachweisen konnten, ist eben, dass zumindest in drei lokalen Mitarbeitende nicht angemeldet waren und gearbeitet haben oder nicht quasi so viele Stunden gearbeitet haben, wie sie angemeldet waren, also mehr Stunden. Genau, und das war, glaube ich, so grob gesagt dann das Ergebnis auch. Und wir konnten dann im Zuge von der Recherche uns auch eben austauschen mit dem Amt für Betrugsbekämpfung im Finanzministerium. Und die haben dann aufgrund von der Recherche auch die Ermittlungen jetzt aufgenommen und werden sich das genauer anschauen, weil es dann noch sehr viele Dinge gibt, über die wir auch noch nicht berichten dürfen, die aber zumindest jetzt mal an dieser Stelle sehr dubios wirken.
Was mir noch in Erinnerung geblieben ist aus der Recherche, ist, dass da so Bargeldkuverts hin und her getragen werden zwischen Restaurants, die eigentlich vorgeblich gar nichts miteinander zu tun haben. Auch sehr interessant. Ich lese hier gerade noch, also grundsätzlich die sogenannte Schattenwirtschaft, also Schwarzarbeit, Abgabenhinterziehung, dürfte gerade in der Gastro ein großes Thema sein, wird geschätzt auf 670 Millionen Euro jährlich, die da quasi sozusagen durch offizielle Kanäle fließen. Da höchste Empfehlung, du hast es gerade mit so ein bisschen nebenbei erwähnt, die Finanz ermittelt auf Basis dieser Recherchen jetzt zu diesen Lokalen. Wir werden dranbleiben und schauen, was wir da noch rausfinden können. Wir schauen weiter in unserem Best-of. Eine zweite Geschichte, an der du konkret gearbeitet hast, heißt angeworben und ausgebeutet. Es geht um, ich weiß, der Arbeitstitel war, bei der Geschichte war das Thema Rassismus. Es ist so, dass in der Gastronomie ein immer weiter steigender Anteil der Arbeit quasi geleistet wird von Menschen mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte, teilweise tatsächlich Arbeitsmigrantinnen, die eigentlich auch wegen diesem Job nach Österreich kommen. Und da habt ihr euch einen interessanten Fall angeschaut. Kannst du mal zu der Geschichte was sagen?
Du hast es eh schon gut irgendwie eingeführt. Das Spannende ist einmal auch, wenn man sich einfach die Daten anschaut, mal in den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil an Menschen mit Migrationshintergastronomie unglaublich erhöht. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ihr findet das im Magazin. Und das liegt auch daran, dass es einen politischen Wille gibt, nämlich dem Fachkräftemangel in der Gastronomie entgegenzuwirken. Und die politische Strategie, vereinfacht gesagt, ist eben, Menschen aus dem Ausland ins Land zu holen, die dann Saisonarbeiter, Saisonarbeiterinnen sind oder mit der Rot-Weiß-Rot-Karte in Betrieben arbeiten. Und letzteres, nämlich die Rot-Weiß-Rot-Karte, bedeutet auch, dass die Menschen, die im Betrieb arbeiten, dieser Aufenthaltstitel an das Lokal, jetzt in dem Fall an das Restaurant, also an den Arbeitgeber, gebunden ist. Und den Fall, den ich mir da jetzt konkret angeschaut habe, da geht es um ein Sternelokal in Wien, ein prämiertes Lokal in Wien. Und dieses Lokal hat mehrere, also da gibt's, ich habe da insgesamt mit 6 ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Und 2 davon werfen den Betreibern vor, dass sie eben eingeflogen wurden, ein Stück weit aus Südamerika und mit falschen Versprechen ins Land geholt wurden und sie dann hier auch belogen wurden, was ihre Rechte angeht. Sie hatten daher Angst, abgeschoben zu werden. Sie haben viel mehr Stunden geleistet, als sie eigentlich leisten müssten. Und diese Überstunden haben sie auch nicht ausbezahlt bekommen, weil sie falsche Stundenzettel unterschrieben haben. Und genau, und es war auch eine Recherche, wo ich schon länger dran war. Und es war auch sehr schwierig, das dann ganz konkret nachzuweisen, was dann auch zu dem etwas unbefriedigenden Umstand geführt hat, dass wir das Lokal nicht namentlich nennen, weil wir einfach das nicht endgültig klären könnten und wir natürlich dem Ruf sehr schädigen würden. Am Ende denke ich aber trotzdem, dass wir in der Geschichte sehr gut aufzeigen können, wie es eben sehr vielen Leuten mit Migrationshintergrund geht. Und ja, auch wenn das Lokal quasi nicht genannt wird, glaube ich, dass das System sehr klar wird dadurch, unter dem eben viele Leute leiden.
Einen Umstand, den du da oder den du in der Geschichte und den wir im Magazin da auch aufzeigen, ist ja auch, dass dieser extrem hohe Anteil an migrantischen Arbeitskräften auch nicht ganz so sichtbar wird, weil die Personen meistens hinter der Küchentür arbeiten, während im Service dann doch oft eher klassischerweise, sag ich jetzt mal ganz geschehmäßig, die Studentinnen arbeiten. Also auch das, und da werden wir auch gleich dann im zweiten Teil noch stärker darüber reden, über das Thema Sexismus in der Gastro. Noch ein drittes Blitzlicht jetzt, für alle, die noch nicht überzeugt sind, dass man dieses Magazin eigentlich sofort lesen muss. Die Geschichte Abgründe in der Spitzenküche. Es wird natürlich besonders spannend. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind manche im Raum auch so wie ich Fan oder auch Foodies, nennt man das ja, wenn man quasi so ein bisschen in diesem ganzen Gastro-Kulinarik-Bereich sich ein bisschen auskennt. Spitzenköche sind schon zu sowas wie Stars geworden seit einigen Jahren. Da gibt es ein paar, die Weltstars sind, aber auch in Österreich haben wir Vertreter. Und du hast in deinen Recherchen festgestellt, beziehungsweise eigentlich immer wieder gemerkt, dass gerade in dieser Spitzenküche, gerade dort, wo die Menüs dann mehrere hundert Euro kosten, dass es dort dann oft zu besonders schwierigen, miserablen Arbeitsbedingungen kommt. Und da ist eine tolle Geschichte im Magazin. Was hast du da rausgefunden oder was sind so die Mechanismen, die da zum Tragen kommen?
Gar nicht so einfach kurz zusammenzufassen. Du hast schon angesprochen, also da ist sehr viel Öffentlichkeit auch da. Das bedeutet, viele Leute, die irgendwie Stars sind in der Küche. Da hat mal eine Mitarbeiterin zu mir gesagt, wer in den Medien ist, ist nicht mehr am Herd. Also die kochen dann teilweise gar nicht mehr so viel auch selber. Sie lassen auch viel Arbeit und Kochbücher von anderen schreiben. Aber sie stehen in der Öffentlichkeit und in diesen Küchen herrscht halt extremer Druck. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Auszeichnungen, also die Sterne und die Hauben, die müssen immer erkämpft werden und ein Stück weit sind die auch sehr relevant für die finanzielle Situation von Betrieben. Und da hat sich einfach in diesen Spitzenlokalen, da herrschen eigentlich seit, man kann echt sagen, Hunderten von Jahren super miserable Arbeitsbedingungen. Das wissen auch sehr viele Leute, vor allem in der Branche. Und es wird ein bisschen angenommen. Also die Jungen, vor allem die eben Spitze in den besten Lokalen kochen wollen, die sind bereit, dass sie Überstunden machen, nicht bezahlt werden, dass sie angeschrien werden, dass sie teilweise dann eben auch geschlagen werden mit nassen Fetzen, also so Geschirrfetzen, oder dass man sie mal irgendwie verbrennt mit einer Pfanne. Genauso eben auch auch, dass mal eine Pfanne durch die Küche fliegt. Also da hört man extrem viele Geschichten. Und ich glaube, im Kern ist es dann meines Erachtens auch einfach immer wieder ein Fall von Machtmissbrauch. Die Köche, meist männliche Köche, die einfach super berühmt sind, fühlen sich unantastbar. Da kommen wir auch nochmal zurück zu den Gastromedien, die sie auch nie kritisieren. Und so quasi dann machen sie die Leute fertig und sagen, du musst jetzt erstmal durch die harte Schule gehen, durch die musste ich auch gehen. Beleidigen sie, machen sie fertig, sagen auch oft, aus dir wird nichts und versuchen die wirklich auf den Boden quasi zu bringen. Und nur wer wieder aufsteht, der hat dann so das Zeug, das zu machen. Aber in diesem Prozess gehen einfach sehr viele Menschen auch kaputt, leider. Und ja, das ist auch dann sehr schade, wenn man mit sehr jungen Leuten spricht, die irgendwie Burnout haben mit Anfang 20. Das ist schon sehr erschreckend.
Danke, Markus. Zum Abschluss noch eine Frage. Du hast dich jetzt viel mit diesen Themen in der Gastro beschäftigt und du hast es jetzt auch gerade erwähnt. Es gibt ja dann oft so diese Abwägung, zum Beispiel wie auch in dem Fall, wo man sagt, naja, aber es ist ja quasi harte Schule und das irgendwie hilft ja dann vielleicht auch manchen was. Aber dann gibt es da doch irgendwo eine Grenze. Generell, wir haben vorher auch gesprochen über Schwarzarbeit, über solche Dinge. Die Gastro ist ja, glaube ich, generell ein Bereich, wo ich sage jetzt mal eine gewisse, vielleicht auch teilweise sympathische Schlampigkeit auch da ist, in Lokalen, die vielleicht ein bisschen improvisiert sind, wo alles so ein bisschen, es ist ja dann auch oft am irgendwie am Feierabend und so weiter, wo man dort ist. Was ich damit sagen will, ist, ziehst du da eigentlich die Grenze journalistisch, wo du sagst, okay, ab da ist die Grenze, da ist es dann eine Geschichte, die wirklich einen Missstand darstellt, oder das ist sozusagen etwas, ein, wie man so schön sagt in Österreich, ein Kavaliersdelikt?
Gute Frage. Zum Glück treffe ich die Entscheidung nicht alleine, sondern wir diskutieren da dann ja auch einfach, was irgendwo öffentlich relevant ist und was nicht und was auch unsere Aufgabe ist, als Journalisten, Journalistinnen zu berichten oder wo es uns einfach nicht betrifft. Wo ziehe ich die Grenze? Ich finde es eh immer recht schwierig. Ich habe natürlich auch sehr viele Hinweise bekommen, wo ich gleich gesagt habe, das ist eh wurscht. Und tendenziell natürlich, wir hatten vorhin kurz das angesprochen, OMV, Red Bull, wenn etwas größer ist, wenn etwas glamouröser ist, so wie zum Beispiel auch beim Interalpen, dann ist es eher berichtenswert, als wie wenn es in irgendeinem kleinen Beisel passiert. Und dass in sehr vielen kleinen Lokalen irgendwie Dinge, zum Beispiel eben mit Bargeld, nicht ganz korrekt abgerechnet werden über die Finanz. Das wäre jetzt zum Beispiel meines Erachtens sicher keine Geschichte. Aber wenn das jemand im großen Stil betreibt, sehr, sehr viele Lokale hat, überall ist Cash only, die Mitarbeitenden werden nur mit Bargeld bezahlt und so weiter, dann irgendwie wird es interessant, weil dann treibt das jemand einfach auf die Spitze, nützt dieses System aus und bereichert sich dadurch natürlich auch. Und ich denke, da irgendwo hinzuschauen, wo auch wirklich einzelne Personen sich bereichern, teilweise auch auf Kosten der Gesellschaft, da denke ich, wird es interessant und relevant.
Vielen Dank, Markus. Wir belassen es jetzt mal bei diesen kurzen Blitzlichtern aufs Magazin. Ihr könnt es alle reinschauen, es liegen auch ein paar Exemplare hier. Wir haben dieses Thema auch aus Perspektive unserer Jenny U-Redaktion beleuchtet und das ist jetzt auch schon die Überleitung. Wir werden uns jetzt ein kurzes Video anschauen und danach übernimmt dann unsere Kollegin Muskan Batschwa.
Die hat schon so große Brüste und sowas. Also sowas hat er schon immer erwähnt. Das fand ich schon ein bisschen grenzwertig.
Die Arbeitsbedingungen in der Gastro sind mies, das wissen wir. Frauen ist es aber noch ein Tick schlimmer. Laut einer Studie der Arbeiterkammer Wien sind es 79% der Frauen, die schon sexuell belästigt wurden oder es beobachtet haben. Wir möchten wissen, wie es in eurer Erfahrung
war. Tatsächlich einmal, glücklicherweise nur einmal. Über 6 Jahre Catering und Gastro, das leider schockiert es mich nicht. Eigentlich ein Stammgast, der eigentlich immer da ist, immer betrunken ist, extrem übergriffige Fragen gestellt hat, uns extrem nah gekommen ist. Es war extrem unangenehm.
Was halt immer natürlich raussticht, eher gesagt, es sind halt Männer Vorgesetzte sind, dass sie sich immer ziemlich aufführen. Aber ich habe schon mal ein oder die andere Nummer bekommen von jemandem, der eigentlich viel zu alt ist.
Vor allem als Person, die nicht immer als unbedingt weiß wahrgenommen wird, immer rassistische Tendenzen da von Kunden oder Kundinnen oder von der Chefetage und man kann es manchmal nicht ganz benennen, aber man spürt es.
Ich kriegen wir auch manche Kommentare so, ja, warum reden die Kondoten? Und es ist ein bisschen beleidigend, aber man versteht auch so läuft.
Man kennt auch Friends, die wir erlebt haben, vor allem Flinterpersonen.
Also es ist wirklich schlimm. Also ich kann es mir gut vorstellen, also es ist wirklich schrecklich.
Wenn es sind so Kleinigkeiten, dann ich lasse einfach so weitergehen.
Ich glaube auch in so einer Situation fällt es einem schwer, da gegenzuhalten.
Es war aber halt so, ja, es ist der Stammgast und der bringt viel Geld, es macht größeren Umsatz und deswegen sollen wir das einfach so weglächeln. Wir sollen dann trotzdem nett sein.
Also ich finde, es kommt sehr auf das Team und auf die Führungsperson auf jeden Fall drauf an.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, wenn man eine weibliche Person oder eine Flinter als Chefin hat, dass es dann einfacher ist.
Die Frage ist dann halt, was immer wirklich passiert, eigentlich meistens dann doch nichts. Und dann ist die Frage, wie viel lässt man halt über sich ergehen und wie viel nicht.
Was ich mir wünschen würde, wäre generell wirklich ein einfach viel, viel strengerer Umgang damit.
Mehr Aufklärung, vielleicht Teammeetings, auch sagen, hey, wenn irgendwas mal ist, dann meldet euch bei uns. Weil wenn man das Thema überhaupt nicht anspricht, dann ja, traut man sich wahrscheinlich auch gar nicht.
Es ist für mich dann ein Übergriff passiert, wenn eine Person sich übergriffig behandelt gefühlt hat und da gibt's keine Diskussion und dann muss die Person gehen. Und ich habe nicht das Gefühl, ich habe eigentlich selten das Gefühl, das ist so, ja, passiert.
Ich muss sagen, Straßenumfragen im Journalismus ist vielleicht nicht immer das Beste, was man so machen kann, weil man muss sehr viel mit Rejections arbeiten. Manchmal wollen die Leute einfach nicht mit dir reden, manchmal denken sie, ich möchte ihnen irgendwas verkaufen und dann ist es super zach. Also du brauchst schon irgendwie eine harte Schale dafür. Deswegen war das eine super coole Erfahrung, weil das war, glaube ich, einer der leichtesten Vox Pops bzw. Straßenumfragen, die wir gemacht haben, weil alle wollten mit uns reden und es ging super easy, weil einfach alle auch was dazu sagen haben. Also jeder war mal in der Gastro tätig, jeder kennt wen und leider haben auch viele eine schlechte Erfahrung gemacht oder eben beobachtet, wie andere Leute eine schlechte Erfahrung gemacht haben, wenn man das positiv konnotieren möchte. Und da kommt eben jetzt auch Melissa ins Spiel. Sie ist Expertin für sexuelle Belästigung in der Gastronomie und war selbst auch in der Gastronomie tätig und hat sich dann gedacht, hey, ich schreibe jetzt eine Forschungsarbeit dazu. Und das war tatsächlich dann auch unsere Grundlage, wie wir da damals für Jenny U. Lustigerweise, das war unser erster Schwerpunkt. Danke again, Markus. Und genau, wie wir damals eben die Videos gemacht haben, wie wir gezeigt haben, hey, wenn du selbst von sexueller Belästigung betroffen bist, musst du hier und da hingehen. Dann hat uns tatsächlich dein Leitfaden, Melissa, sehr geholfen. Weil in deinem Leitfaden, aber das erzählst du natürlich besser als ich, steht super gut drin, was man dann alles präventiv machen muss. Und das hat uns in der Recherche super geholfen. Und wir haben dann auch die Response gesehen von den Menschen, dass dann auch so Kommentare gekommen sind. Ja, was erwartet ihr euch denn? So ist es halt in der Gastro. Aber so soll es doch nicht in der Gastro sein, oder Melissa? Wie war denn deine Forschungsarbeit? Wie bist du dazu gekommen? Und allen voran, wie war deine eigene Erfahrung?
Hallo zusammen. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung erstmal. Ich habe viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, in verschiedenen Ländern, sowohl in Deutschland, in Österreich als auch in der Schweiz. Es waren insgesamt 7 Betriebe und ich habe Gender Studies studiert und hier in Wien abgeschlossen und habe, als ich meine Forschungsarbeit quasi konzipiert habe und überlegt habe, über was ich schreiben wollte, und das war von Anfang an sexuelle Belästigung, was mich interessiert hat, war eigentlich der Fokus am Anfang über sexuelle Belästigung im Musikbusiness. Das war, was ich machen wollte. Aber ich saß dann am Schreibtisch und hatte ständig Erinnerungen an meine eigenen Erfahrungen in der Gastronomie. Und dann dachte ich, nein, ich muss jetzt doch über die Gastronomie schreiben. Und genau, dann habe ich mich hingesetzt und angefangen zu recherchieren.
Du hast ja jetzt auch die Voxpop gesehen, also die Straßenumfrage. Du kennst ja auch schon einen Artikel zuvor von Markus, den ihr im Magazin natürlich findet, zu branchenübliche Belästigung, richtig? Genau. Was ist dir da aufgefallen? Also was kam dir schon sehr bekannt vor? Was hast du schon ewig oft gelesen und selbst geforscht?
Erstmal Kompliment für die tolle Recherche, auch für diese Ausgabe. Ich freue mich total, dass dieses Thema jetzt eine Schlagseite bekommt und mehr Menschen darüber sprechen. Als ich darüber recherchiert habe, haben noch wenig Leute offiziell darüber gesprochen. Was mir aufgefallen ist beim Artikel, da geht es beispielsweise um einen Lehrling, eine junge Frau, sie ist 18 Jahre alt und ist in einem Spa-Hotel und wird quasi da Opfer von sexueller Belästigung von Seiten eines Oberkellners während eines Security-Walks. Also die zwei sind zwischen den Saisons unterwegs und schauen, ob im Hotel alles passt. Und in dem Moment kommt es zur sexuellen Belästigung, was, finde ich, sehr bezeichnend ist. Es ist ein Moment des Security-Walks. Die zwei schauen, ob alles passt. Ja. Und in einer Fürsorgebeziehung, wenn man angestellt ist irgendwo, hat der Arbeitgeber die Pflicht, gesetzlich sich um dich zu kümmern und deine Sicherheit und dich vor sexueller Belästigung und Übergriffen und Diskriminierung zu schützen. Und ihr habt auch schon gerade viel geredet darüber, dass oft genau aus dieser sicheren Zone Übergriffe passieren. Also das ist mir direkt aufgefallen. Wir haben ein Machtgefälle zwischen den zwei Parteien in dem Sinne. Es wird also Macht missbraucht, um einer Person quasi die Grenzen zu verstellen, ihr zu nahe zu treten. Und es wurde auch oft beschrieben in dem Artikel quasi, dass auch jüngere Frauen diese Übergriffe dulden oder von ihnen erwartet wird, dass sie sie dulden, weil davon ausgegangen wird, dass das Teil der Gastronomie ist. Also es wird von Frauen erwartet, das Management von sexueller Belästigung ist Teil des Jobs. Das, was gesetzlich verboten ist, die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, haben die Frauen quasi selbst zu managen. Und das habt ihr auch wunderbar beschrieben in dem Artikel. Und die Liste an Sachen, die quasi aufgefallen sind, die ist schon sehr lang. Also quasi die Gefahr kommt aus allen Ecken. Die kommt aus dem Team, aus dem Gästeraum, aus dem vorgesetzten Raum. Und als Servicekraft ist man quasi, vor allem als weibliche Servicekraft oder Flinter-Servicekraft, nirgendwo wirklich sicher. Und es passiert ein Gewöhnungseffekt dadurch, durch das es erwartet wird, mit der sexuellen Belästigung umzugehen. Weshalb, was ich auch spannend fand, vielleicht der letzte Punkt dazu, dass eine Kellnerin möchte, sie hat quasi jetzt, ist später in ihrem Karriereweg fortgeschritten und hat selber viel sexuelle Belästigung am Job erlebt und sieht dann eine andere Kellnerin, eine junge Kellnerin, wie der Vorgesetzte ihr eine Serviette auf den Hintern schlägt oder sowas war das. Und möchte sich für sie einsetzen und wendet sich quasi an den Vorgesetzten. Und für die Kellnerin, die Betroffene dieses Momentes, ist es unangenehm und sie möchte das eigentlich gar nicht. Was auch schon sehr viel aussagt, quasi auch über die prekären Verhältnisse, in denen sich die Personen bewegen in der Gastronomie. Also ja, viele, viele Übereinstimmungen zu dem, was ich auch gefunden habe.
Ich bin mir sicher, dass viele Leute irgendwie damit relaten können und dass das irgendwie so ein Unbehagen auslöst. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das für dich, weil du ja eben auch als junge Frau in der Gastronomie begonnen hast, dass das sicherlich auch nicht so angenehm war, dazu zu forschen. Wie belastbar war das für dich? Also wie war das für dich, sich so lang und so intensiv damit zu befassen, gerade wenn du ja auch selber in der Gastronomie tätig warst?
Ehrlich gesagt war das gar nicht so belastend für mich, weil ich glaube, dass Wissen uns eine Power ist. Je mehr wir wissen, je mehr wir über unsere Rechte wissen, umso besser können wir uns in der Gesellschaft bewegen und uns für uns selbst einsetzen. Und für mich war es quasi, hatte schon ein bisschen, würde ich sagen, therapeutische Wirkung, weil ich sehen konnte, dass ich sie doch noch alle habe. Ja, also dass quasi ich nicht Unrecht habe und was mir alles geschehen ist, auch selbst in meinen Arbeitsverhältnissen, dass das Unrecht war. Das musste ich auch selbst erstmal lernen, quasi, weil ich auch dachte, das gehört einfach dazu. Bis ich gemerkt habe, oh, ich hätte damals Schadenersatz verlangen können.
Du hast es auch vorhin angesprochen, dass sich seit deiner Forschungsarbeit viele Dinge verändert haben. Markus, du hast es auch angesprochen, dass immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund in der Gastronomie arbeiten. Mich würde jetzt interessieren, ich habe das Gefühl, dass die Gen Z, junge Menschen, manchmal die Dinge ein bisschen direkter ansprechen. Oder wenn irgendwie was falsch läuft, dann sagt man, hey, das ist total ungut. Zum Beispiel die Work-Life-Balance. Also da geht man einfach ein bisschen die Dinge anders an. Und da würde mich jetzt in der Gastronomie interessieren, hast du das Gefühl, dass vielleicht dadurch, dass jetzt auch die Fälle, die gemeldet werden, die haben sich auch verdoppelt. Hast du das Gefühl, dass eventuell junge Personen einen anderen Mindset haben, sich vielleicht mehr zutrauen oder was hat sich da konkret verändert für dich?
Ich glaube, dass junge Menschen heute sensibilisierter sind, was sexuelle Belästigung angeht oder überhaupt Grenzüberschreitung von anderen Personen. Wir haben Social Media, wir haben echt wirklich eine starke junge Generation, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt und gemeinsam irgendwie auch stark sein möchte bei dem Thema. Wenn du aber jetzt quasi erwähnst, die Zahlen der Gleichbehandlungsanwaltschaft oder die Meldungen haben sich verdoppelt, das stimmt schon. Aber wenn man daran denkt, dass in Österreich 150.000 Frauen in der Gastronomie arbeiten und sich 80 Frauen gemeldet haben, dass sie sexuell belästigt worden sind, dann ist es immer noch ein verschwindend geringe Zahl. Also was sich verändert hat aber ist, wir sitzen heute hier, wir sprechen über das Thema, ihr recherchiert darüber, es wird darüber gesprochen und das hat, das glaube ich, verändert sich. Die junge Generation auch. Wobei ich da vielleicht noch dazu sagen möchte, dass wenn man in einem Arbeitsverhältnis ist und wenn das noch dazu prekär ist, wenn ich Migrationshintergrund habe und abhängig bin von der Stelle, um in dem Land zu bleiben, in dem ich mich aufhalte, schlucke ich viel mehr runter, als ich das im Privatleben tue. Und die Gesetzeslage ist auch so, dass quasi das Gleichbehandlungsgesetz, Paragraph 6, das vor sexueller Belästigung schützen soll, gilt für den Arbeitsmarkt und nicht für das Private. Ja, aber trotzdem quasi ist es umso schwieriger, wenn man, ich sag mal, in der Suppe des Sexismus aufwächst, sich grundsätzlich zu wehren, wenn man es nicht gelernt hat.
Das bringt mich irgendwie auch schon zur nächsten Frage. Und zwar hast du ja richtigerweise von Maria und von Anna, also eben von den zwei Protagonisten, die ihr interviewt habt, für die Geschichte erzählt. Und wie so oft habe ich das Gefühl, wenn hauptsächlich Frauen von einem Problem betroffen sind, dann wird es einfach A, nicht ernst genommen und B, es kommt nichts voran. Und so ist es ja nun mal in der Gastronomie auch. Es gibt viel zu wenige Führungskräfte, die weiblich sind. Und 56% der Personen, die in der Gastro tätig sind, sind, surprise, surprise, weiblich. Hast du das Gefühl, dass vielleicht genau deswegen in der Branche alles so schief geht?
Es ist immer wichtig, alles zu kontextualisieren. Na, super Frage. Ich hole ein bisschen aus, nochmal. Und zwar, dass Frauen nicht ernst genommen werden, hat nichts mit der Gastronomie zu tun, vielleicht da noch etwas mehr. Aber wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft mit strukturellem Sexismus. Und ich glaube, dass wenn jetzt schlagartig heute, ab heute ganz viele Männer sexuell belästigt werden würden in der Gastronomie, würde sich sicher schnell etwas tun. Einfach weil auch bewiesen ist in der Vergangenheit, Studien haben das belegt, wenn Männer sich rechtlich wehren gegen Diskriminierung, dann tut sich was im Recht. Dann verändert sich die Rechtsprechung, beispielsweise bei Heirat und den Namen der Partnerin annehmen in der Vergangenheit oder so. Das hat erst quasi wurde eingeführt, dass Männer den Namen der Partnerin annehmen dürfen, als ein Mann geklagt hat, und vorher durften Frauen das nicht, andersrum. Und ich möchte nochmal dran erinnern, dass wir vor knapp 100 Jahren erst die Wahlrechte eingeführt haben. In den 70er Jahren dürfen Frauen eigenständig Schienen kaufen, einen Arbeitsvertrag unterzeichnen. Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1989 in Österreich gemäß Strafgesetzbuch verboten. In Deutschland erst seit 1996. In der Schweiz wurden in den 90er Jahren im letzten Kanton die Frauenwahlrechte für alle Frauen quasi zugesprochen. Wenn wir uns also fragen, warum ist das noch so, dann ist es eigentlich quasi vorgestern, dass wir hier sitzen dürfen und diese Gespräche führen dürfen. Und in dem Sinne, ich glaube, es wird noch einen Moment dauern, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung.
Du sprichst ja auch gerade die rechtliche Lage an. Und da ist es auch interessanterweise aus dem Artikel rausgekommen, dass eine Konstante, egal ob man in billigen Restaurants oder in teuren Restaurants arbeitet, eine Konstante bleibt immer, und das ist eben, die Vorfälle haben kaum Konsequenzen. Wie sieht die rechtliche Lage aus? An was kann ich mich denn binden? Und wie gut sind denn die Chancen?
Gegen sexuelle Belästigung in der Gastronomie vorzugehen, ist so erfolgreich wie in allen anderen Branchen, würde ich sagen. Also verschwindend gering. Es gibt das Gleichbehandlungsgesetz, Paragraph 6 Gleichbehandlungsgesetz, verbietet sexuelle Belästigung. Außerdem Paragraph 218 Strafgesetzbuch in Österreich. Das Gleichbehandlungsgesetz, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel aushole, wahrscheinlich ein bisschen. Also es gibt diese zwei Gesetze und und man hat die Möglichkeit, wenn quasi man sexuell belästigt wird in der Gastronomie, je nach Schweregrad sich, also bei jedem Schweregrad, sich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft zu wenden. Das ist eine Einrichtung des Bundeskanzleramtes, die anonym arbeiten und kostenfrei. Und dort bekommt man eine Beratung für das, was einem zugestoßen ist, und auch eine Begleitung, um, ich sage jetzt mal, Schadenersatz, also das ist de facto der Fall, zu verhandeln mit den Arbeitgebern, wenn dort eine Rechtsüberschreitung stattgefunden hat, und eine Entschuldigung quasi zu verhandeln. Ist dann die Frage, wie toll das ist, wie ernst man den Fall tatsächlich nimmt. Und das Strafgesetzbuch greift dort, wo massive Übergriffe stattfinden, also wo es schon wirklich körperlich wird. Und man hat die Möglichkeit, statt nur an die Gleichbehandlungsanwaltschaft sich zu melden, auch an die Gleichbehandlungskommission. Und dann gibt es aber einen über anderthalb Jahren teilweise langen Prozess, bei dem dann herausgefunden wird, ob tatsächlich sexuelle Belästigung stattgefunden hat. Und am Ende hat man eventuell, wenn man Glück hat, 1.000 Euro mehr auf dem Konto. Und wir haben vorhin von dir gehört, es gibt Menschen, die arbeiten 3 Monate irgendwo oder vielleicht 6 Monate, 1,5 Jahre zu warten darauf, weil mir jemand zu nahe getreten ist. In einer Welt, wo mir das ständig passiert, fast egal, wo ich mich hinbewege, um dann suche ich mir quasi wieder lieber einen neuen Job, wo es eh von vorne losgeht. Also ich glaube, die sich dafür einsetzen, sind eher so, wir wollen das System ändern und setzen uns dafür ein. Also die Chancen sind nicht gut, aber je mehr sich melden, umso höher sind die Chancen, dass sich was verändert. Ich halte schon den Mund.
Dann eine abschließende Frage, bevor ihr dran seid und die Fragen stellen dürft. Mich hat ein bisschen überrascht, wie hoch die Zahl tatsächlich ist im Magazin bei Gästen. Also wie viele Gäste tatsächlich die sexuelle Belästigung letztendlich ausführen, wenn man das so sagen will. Und da würde mich jetzt interessieren, wo siehst du letztendlich die Verantwortung, wenn sich jetzt etwas verändern soll? Bei den Gästen, bei den Betrieben und oder in der Politik? Und wenn es die Politik ist, und jetzt sagen wir mal, du hast eine Zauberkugel und du könntest an irgendetwas schrauben, und das heute, woran würdest du schrauben? Das waren jetzt 2 Fragen, sorry.
Also es müssen alle gleichzeitig mitmachen. Jede Person muss mitmachen bei einer Bewusstseinsveränderung in der Gesellschaft. Wir brauchen ein Schulsystem, das sich darum kümmert, dass wir wissen, was sexuelle Autonomie bedeutet. Sexualität am Arbeitsplatz soll thematisiert werden bei Ausbildung. Es wäre toll, wenn Betriebe in Arbeitsverträge einen Zusatz machen würden, bei dem sie festschreiben, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verboten ist und Konsequenzen hat. Also das könnte jeder Betrieb machen. Von der Politik könnte gefordert werden, quasi, dass jeder Betrieb, bevor er die Toren öffnet, einen Test machen muss und beweisen muss, er kennt sich mit der Fürsorgepflicht aus. Also es gäbe so viel, was man tun könnte. Und wenn ich eine Zauberkugel hätte, ich würde dafür sorgen, dass das Schulsystem sich verändert und alle in Fairness unterrichtet werden und in bodily autonomy. Danke.
Ich wollte kurz noch hinzufügen, dass das nicht unter den Tisch fällt, weil vor allem nur Markus als Autor genannt wurde von der branchenübliche Belästigung, das weitgehend von Julia Hernberg auch recherchiert wurde, der Artikel da drüben. Genau, wollte ich nur quasi der Form halber kurz ergänzen. Entschuldige.
Stimmt. Danke auch an das ganze Team natürlich. Also das sind richtig coole Geschichten und es lohnt sich auf jeden Fall, da einen Blick reinzuwerfen. Aber jetzt würde mich interessieren, was interessiert euch? Wer macht den Beginn? Wer macht den Awkward Start?
Mich würde es interessieren, ob ihr eine Vermutung habt, warum es gerade in der Branche von der Gastronomie so viele Übergriffe gibt, wo schon so lange nicht irgendwie drüber geredet wird. Also warum quasi diese Branche davon so stark betroffen ist.
Also es gibt Studien, oder zumindest eine Studie, die erwähnt, dass quasi die auf Studien von um 1800 zurückgehen. Und da wird erwähnt, dass eben ursprünglich Gasthäuser auch verbunden waren quasi mit, ich sag jetzt mal, Sexarbeit. Das ist eine Vermutung, die nicht weiter ausgeführt wird, aber quasi Gastronomie immer, dass dort verschwimmen Privat und Öffentlichkeit. Wir sind hier beim offiziellen Event. Es gibt Menschen, die hier arbeiten, die verdienen ihren Lebensunterhalt, aber es gibt auch Menschen, die treffen sich privat hier. Und dieses Verschwimmende hat Folgen auf die Wahrnehmung und wo wir unsere Grenzen setzen und wie wir das auch wahrnehmen, wenn andere Grenzen überschreiten. Und in der Gastronomie, ja, ist es dazu gekommen, dass man quasi diese sexuelle Verfügbarkeit von Frauen heute erwartet einfach oder auch nur den Anschein, die Performance der sexuellen Verfügbarkeit, um Profit zu machen.
Ich würde noch ergänzen, dass die Gastronomie sehr kleinteilig, also es sind sehr viele kleine Lokale, dementsprechend gibt es da oft nicht irgendwie Strukturen, die sowas das auffangen, da gibt es einfach nur einen Chef und fertig. Und es sind auch Arbeitszeiten, die teilweise dazu verleiten, also man arbeitet viel in der Nacht. Das sind irgendwie Stunden, die Leute sind betrunken, wenn es zum Beispiel um die Gäste geht. Auch die Mitarbeitenden, wie wir wissen, greifen oft irgendwie zu Rauschmitteln. Ich glaube, das kommt auch noch dazu. Und ja, dann am Ende denke ich, wie jetzt auch schon öfters angesprochen wurde, sind es natürlich auch gesellschaftliche Phänomene, Probleme, die halt in der Gastro sich zuspitzen, weil es halt eine Branche ist, wo man sehr leicht reinkommt, wo dementsprechend die Verhältnisse oftmals ein bisschen prekärer sind.
Gibt es noch eine weitere Frage? Möchte noch jemand etwas ansprechen? Zur Recherche von Julia Markus zur branchenüblichen Belästigung, vielleicht generell. Julia?
das war jetzt nicht in dem Heft, aber nach der wirklich super Geschichte übers Interalpenhotel, wo ja einfach wirklich massive Übergriffe waren von Vorgesetzten, da gab es ja dann schon mediale Aufregung, da gab es dann auch viele Fernsehdiskussionen, da gab es dann auch die Staatssekretärin, glaube ich, die dann Stellung genommen hat im Fernsehen. Ist irgendwas seither passiert?
Es steht quasi der aktuellste Stand im Heft auch drinnen. Was ist seither passiert? Es haben sich mehrere Lehrlinge nach der Veröffentlichung nochmal mehr wieder vor an die Arbeiterkammer und an die Gleichbehandlungsanwaltschaft gewandt. Und jetzt ist es halt so, dass zum Beispiel, wenn es um die Belästigung geht, das ist ein bisschen ein komplizierter und langer Weg und natürlich auch ein schwerer Weg irgendwie, den dazu gehen, weil meistens wollen die Leute einfach nur damit abschließen, vor allem wenn man irgendwie von solchen Belästigungen betroffen war. Und jetzt sind sie dann bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft und dann müssen sie jetzt nochmal einen Schritt weitergehen zur Kommission, dann müsste ein Gerichtsprozess gehen und das überlegt man sich sehr genau und das ist auch ein bisschen der aktuelle Stand. Die überlegen sich gerade, wie weit gehen sie, weil leider nach der Veröffentlichung haben auch von den 4 quasi betroffenen Führungskräften, denen man sexuelle Belästigung vorgeworfen hat, da haben dann danach 3 von denen das zurückgezogen, dass sie bereit sind, einen Schadensersatz zu zahlen. Vor der Veröffentlichung waren sie nämlich bereit. Und das ist natürlich auch schade. Aber ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Da wird es wahrscheinlich demnächst ein Update geben. Und ja, was halt sonst noch passiert ist, ist, dass das Interalpen die Auszeichnung als ausgezeichneter Lehrlingsbetrieb zurückgegeben hat oder abgeben musste, je nachdem, wie das dann wirklich war. Ansonsten ist nach außen hin auch noch passiert, dass der Küchenchef wurde dann entlassen nach der Veröffentlichung und wir haben da jetzt auch vor kurzem eine Pressemitteilung bekommen, dass jetzt ein neues Küchenteam da ist und innerhalb vom Betrieb haben sie sich jetzt recht gut aufgestellt, sagen sie zumindest zu uns. Da gibt es jetzt verschiedene Mechanismen, die das in Zukunft abfangen sollen. Und da sieht man auch nochmal zu diesem kleinen Teiligen, das ich vorher beschrieben habe, das ist ein sehr großer Betrieb. Die können eben solche Strukturen auch viel leichter einbauen und haben es jetzt angeblich zumindest gemacht.
Da hinten zeigt jemand auf, den kenne ich.
Ihr habt vorher kurz über Schwarzarbeit geredet. Und alle meine Freundinnen, die in der Gastro gearbeitet haben, sind zumindest teilweise schwarz bezahlt worden. Also geringfügig angestellt und alles andere dann schwarz. Und deswegen so meine Frage, kann man eigentlich in Österreich einen Gastronomiebetrieb führen mit Essen, so einen, wo normale Menschen noch hingehen können, ohne Schwarzarbeit? Geht das eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage.
Der Wirt will was sagen.
Ja, möchtest du was sagen? Ja.
Ich weiß nicht. Ich meine, ich höre da immer zu und ich denke mir, das sind die anderen, die das dann wirklich können. Ich meine, ich habe das so nebenbei gemacht. Ich bin eigentlich programmierender Architekt und da habe ich gedacht, das läuft schon irgendwie. Und da habe ich gedacht, das rennt 3 Jahre und dann sperren wir hier zu. Jetzt läuft schon, heuer haben wir 20 Jahre. Seit der Pandemie läuft es aber wirklich nicht gut. Die Leute gehen weniger weg. Es ist alles zart und auch seit der Pandemie ist alles irgendwie offizieller irgendwie Kasse. Also alles das, was ihr erzählt, das kenne ich und habe ich gehört und war üblich. Ich habe das Gefühl, seitdem es die Registrierkassen gibt, ist das eigentlich mehr oder weniger gestorben, weil die Leute nicht mehr so leicht was schwarz einnehmen, man kann sagen, nicht schwarz zahlen. Und das, ne? Aber wahrscheinlich geht das doch noch irgendwie. Ich meine, mir sind es blöd dafür und deswegen geht es uns auch nicht gut. Also ich glaube, es ist halt schon eng, aber ich will es auch nicht jammern und was auch immer, aber ich habe das Gefühl, es ist halt so ein Grundproblem einfach, dass das halt alles sich immer nur knapp ausgeht. Also auch diese Spitzengastronomen sagen halt, es geht sich ja nie aus und es geht sie nicht und in der Schweiz zahlen sie viel mehr und bei uns zahlt niemand was fürs Schnitzel und was auch immer, aber also ich merke schon, also uns geht's, also es ist eng, ja, es ist schon Dings, aber ich glaube, das ist halt auch deswegen, weil wir halt nichts link machen und das ist wahrscheinlich das Problem, ja.
Vielleicht noch kurz ergänzend. Zum einen, der Aschwin, der sitzt da hinten, der hat auch die Rechnung mit dem Wirt gemacht und hat sich das genau angesehen, wie hoch sind Gewinnmargen, wie schwierig ist es einfach in der Gastronomie auch wirtschaftlich zu überleben. Und das, was du erzählt hast, das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, alle meine Freunde, Freundinnen, die in der Branche gearbeitet haben, haben ein paar Stunden irgendwie schwarz mal gemacht. Das geht auch sehr leicht in dieser Branche. Das war auch bei uns dann bei dem Text, den wir jetzt zur Schwarzarbeit geschrieben haben, wo wir auch die Lokale konkret nennen, für uns auch nur aus dem Grund berichtenswert, weil es dieser Typ wirklich auf die Spitze getrieben hat mit teilweise 15 Lokalen und alle berichten irgendwie davon, dass es da solche Strukturen gibt. Aber Schwarzarbeit scheint etwas sehr Alltägliches in der Branche zu sein. Und bezüglich Registrierkassen, die haben sicher bei den Einnahmen einiges verändert. Das ist jetzt deutlich schwieriger und man braucht mehr kriminelle Energie. Aber es hat auch einen Registrierkassabetrug gegeben, der war recht groß in den Medien. Und da wird auch noch einiges kommen, höchstwahrscheinlich, weil da sehr viele einfach mitgemacht haben. Ja, und das ist natürlich, am Ende ist es ein hartes Geschäft auch. Und ich glaube, dann ist die Abwägung irgendwie, und ein Problem vielleicht noch, was ich zumindest sehe, ist natürlich, wenn es alle unsauber machen, dann haben die, was es sauber machen, einen Nachteil, vor allem einen geschäftlichen Nachteil. Und ich glaube, darum irgendwie wäre es auch wichtig, dass halt mehr das sauber machen und ja, dementsprechend dann insgesamt das wieder in ein besseres Licht kommt.
Ja, fein. Ich sehe jetzt im Moment keine erhobene Hand mehr und das ist eigentlich ein guter Übergang, um jetzt zu sagen, dass wir jetzt gemeinsam einen Beitrag leisten, dass die Rechnung heute im Werkzeug H stimmt und das gut ausgeht der Abend. Muskan, magst du noch was sagen? Magst du noch dich verabschieden vom Publikum? Hast du noch?
Ja, gerne. Also falls es irgendwelche Themen gibt bezüglich Social Media, die wir behandeln sollen, aber natürlich auch fürs Magazin, hier das ab. Viel Spaß und ich freue mich auf die Gespräche.
Super, herzlichen Dank für die tolle Moderation, Gast und für eure Aufmerksamkeit. Gemütlicher Teil des Abends beginnt.